Dinge zu sagen, ja, zu diesem Ort der Verborgenheit. Ihr könnt euch selber mal auf den Weg machen, wenn ihr ins Verborgene geht, zum Herrn, darüber noch mehr zu entdecken. Zum Beispiel, was mir letztens aufgefallen ist, in den Sendschreiben sagt Jesus zu der Gemeinde in Laodicea, das ist eigentlich die schlimmste Gemeinde von allen, ja, diese laue Gemeinde, wo Jesus sagt, ich werde euch ausspucken aus meinem Mund, wenn ihr nicht umkehrt, also weil ihr lau seid. Zu dieser Gemeinde sagt er, ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Jesus sagt also der Gemeinde, sie soll drei Sachen kaufen. Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Jetzt kann man jetzt weit auslegen, was das alles ist. Ich möchte nur auf den einen Punkt, Jesus sagt, kauf das von mir. Und ich glaube, es gibt nur einen Ort, wo man das von Jesus kaufen kann. Nämlich mit diesem Lohn, den man vom Vater gekriegt hat. Im Verborgenen. Den kann man nur im Verborgenen kaufen, glaube ich. Augensalbe und Gold von Jesus und weiße Kleider von Jesus. Das kann man nur kaufen, wenn man sich mit Jesus zu Jesus zurückzieht. Ich glaube, das kriegt man in keinem Gottesdienst, das kriegt man in keiner Predigt, auf keiner Konferenz. Auf jeden Fall nicht dauerhaft, ja. Wenn man das nicht dort bewahrt. Ich habe nichts gegen Gottesdienste, Predigten und Konferenzen, absolut nicht. Da habe ich so viel Segen von gekriegt. Aber bewahren muss man den Segen an dem Ort, wo man allein ist mit Gott. Okay, lass uns mal weitergehen und anschauen, lass uns diese drei Dinge mal nehmen, die Jesus hier sagt, was wir im Verborgenen tun sollen. Das ist ganz interessant, was er da sagt, was wir im Verborgenen tun sollen. Und ich möchte es auch mal in dieser Reihenfolge behandeln, wie Jesus das hier auflistet. Und zwar sagt er als erstes in Matthäus 6, lass uns das mal lesen, Matthäus 6, 1 bis 4, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. 6, 1, habt Acht auf eure Gerechtigkeit oder eure Frömmigkeit oder euer Leben mit Gott, euer Leben im Geist, dass ihr das nicht vor Menschen tut, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Also Jesus sagt ganz klar, wenn wir fromme Dinge tun, um gesehen zu werden, ist das Ganze wertlos. Wir können natürlich zusammen reden, wir können zusammen Lobpreis machen und so weiter. Aber wenn das Motiv in unserem Herzen nur ist, ich komme, damit ich gesehen werde, damit andere zufrieden sind, dass ich komme, damit andere zufrieden sind, dass ich meinen Mund auftue, oder um anzugeben, oder um was darzustellen, all diese ganzen äußeren Dinge. Jesus sagt, ihr habt damit, das hat keinen Wert vor Gott, ich möchte es mal so sagen, vor Gott hat das keinen Wert. Er zielt auf das Herz ab, er zielt darauf ab, dass in unserem Herzen wir mit Gott verbunden sind. Und dann fängt er den ersten Punkt an, interessanterweise, was Frömmigkeit oder Leben mit ihm angeht, kommt er aufs Thema Geld zu sprechen. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her ausposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten oder wird dich belohnen. Er wird dich belohnen. Und ich möchte das ganze Thema mal ein bisschen weiter ausweiten noch. Das Erste, worauf Jesus zu sprechen kommt, ist das Thema Geld. Das ist interessant. Er fängt dort an, wo es richtig wehtut. Wo es so richtig gleich ans Eingemachte geht. Wo es so richtig an unser Herz geht. Wenn es ums Geld geht, dann geht's ans Herz. Stimmt ihr mir zu? Ich möchte euch was sagen. Bitte erzählt es nicht außerhalb dieser Tür weiter. Es gibt ein Thema, worüber ich mich mit meiner Frau gestritten habe in unserer Ehe. Über kein Thema habe ich mich so viel mit meiner Frau gestritten wie über dieses eine Thema. Geld. Das ist die Wahrheit. Das ist kein rühmliches Zeugnis, ja? Geld geht an den Nerv. Es gibt ja diesen Spruch bei den Schwaben, beim Geld hört die Freundschaft auf. Ja. Und das ist nicht nur bei den Schwaben so. Das ist sogar bei den Christen so. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Da ist auf einmal nicht mehr wichtig, ist das mein Bruder, ist das nicht mein Bruder da. Da geht es dann ums Geld. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Das habe ich auch in der Ukraine gesehen und in Russia und in Indonesien und was weiß ich wo. Ja? Was ist das mit Geld? Was macht das mit uns? Was hat Geld an sich da, dass das irgendwas blank legt in uns? Es legt irgendwie unser Fleisch blank, Geld. Das legt irgendwas in unserem tiefsten, innersten Fleisch, legt das blank. Oder? Ist bei euch nicht so?
Ich denke, es hat was mit Macht zu tun, mit Macht, Besitz.
Ja, ist
diese ganzen Dinge.
Sicherheit, es ist meins. Mit Geld kann ich was machen, das ist meins, das gehört mir, das will ich festhalten. Geld, Jesus sagt, Geld ist an sich nicht schlecht. Geld ist an sich nichts Böses, ja. Mit Geld kann man was Gutes machen und was Böses machen. Aber Geld hat selber eine Dimension von Macht. Es hat eine Dimension von geistlicher Power. Ja. Und Jesus redet davon, dass Mammon ein Götze ist. Und er sagt, ihr könnt entweder nur Gott dienen oder dem Mammon. Mammon, das ist eine Macht, die hinter dem Geld steht und die uns haben will. Die will uns. Die will unser Herz. Und die will, dass wir ihm dienen. Mammon will, dass wir ihm dienen. Ganz klar. Wenn wir nicht aufpassen, dann dienen wir dem. Und Jesus sagt, ihr könnt nur mir dienen oder dem Mammon. Mammon dienen heißt nicht, dass ich arbeiten gehe und Geld verdiene. Das heißt es noch nicht. Aber das heißt, ich kann dann, wenn ich ein bisschen Geld habe, kann ich schon anfangen, diesem Mammon zu dienen. Das ist dann meins und das will ich haben. Und da lasse ich auch andere nicht. Und wenn man da einer da was kaputt macht, oder da kenne ich dann keine Gnade. Ja, das wird alles ersetzt und so weiter. Bin ich nicht großzügig, da dies und jenes. Wenn es ums Geld geht, um meinen Besitz, da wird mein Herz offenbar. Und so redet Jesus an verschiedenen Stellen über Geld. Ja? Ihr kennt alle diese Stelle mit, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Da redet Jesus nicht über geistliche Dienste, da redet er über Geld. Ja. Ich gebe euch mal ein Zitat von Oscar Wilde, der ziemlich üble Zitate, viele üble Zitate losgelassen. Aber das ist auch eins von seinen üblen Zitaten. Englischer Schriftsteller hat gesagt, als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Ja, das behauptet der. Da gibt es noch einen anderen, Michael Greater, das weiß ich gar nicht, was das für einer ist, hat im Stern gesagt, in der Zeitung 2008, 20. November, hat er gesagt, das Leben besteht aus zwei massiven Säulen, Geld und Sex und sonst gar nichts. Das ist die Wahrheit und es gibt keine Variante zu dieser Wahrheit, hat der Mann behauptet. Und Und Jesus packt diese Wurzel Geld an. Ja. An verschiedenen Stellen. Und macht das regelrecht zu einem Charaktertest für uns. Umgang mit Geld ist Charaktertest für jeden, der Jesus nachfolgt. Entweder oder. An dieser Stelle ist es so scharf. Es sagt entweder oder. In Lukas 16, Vers 10. Können wir das mal lesen? Lukas 16, 10 bis 13. Kann das mal jemand lesen? Lukas 16, 10 bis 13.
Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in dem Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in dem Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon.
Okay, danke. Also Jesus sagt, Geld ist eigentlich was, was gar nicht zu unserer Natur wirklich gehört. Er sagt, es ist was Fremdes sozusagen. Und damit müsst ihr treu sein. Wenn ihr damit nicht treu seid, wer wird euch das Echte geben, nämlich geistliche Dinge? Wer wird euch geistlichen Segen geben? Kann Gott euch geistlichen Segen dann geben? Die Antwort ist nein. Und er macht sozusagen die Treue im Umgang mit Geld zum Kriterium dafür, ob wir geistlichen Segen bekommen von ihm. Habt ihr das schon mal gesehen? Und ich glaube, dass es wahr ist, dass es so derartig wahr ist. Wenn geistliche Leiter, wenn Menschen mit Geld nicht lernen, so umzugehen, wie es Gott gefällt, wenn sie nie wirklich von Gott gesegnet sein. Und damit meine ich, mit gesegnet meine ich nicht, dass sie noch mehr Geld kriegen, sondern dass sie wirklich geistliche Salbung von Gott kriegen. Das glaube ich nicht. Geld ist der Charaktertest, der alles blank legt. Und Jesus redet davon, dass wir treu sein sollen. Aber es gibt noch andere Sachen, die wir mit Geld lernen. Wir lernen damit Ehrlichkeit. Gott will, dass wir im Umgang mit Geld Ehrlichkeit lernen. Offenheit, Transparenz. Dass wir damit Großzügigkeit lernen. Dass wir lernen zu geben. Das sagt er an dieser Stelle. Dass wir lernen zu geben. Und zwar so zu geben, dass unsere Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Dass wir gerne geben. Dass wir Gott das geben, was Gott gehört. Dass wir damit so umgehen, dass es Jesus gefällt. Ich habe das... Ich habe da mehrere Tests von Gott gekriegt und kriege immer wieder da Tests von Gott auf diesem Gebiet, was Geld und Besitz angeht. Und ich weiß noch einen Test, das habe ich glaube schon mal erzählt, als wir einen VW-Bus gekauft hatten in unserer Familie. Wir hatten gar nicht so viel Geld, wir haben einen gebrauchten VW-Bus gekauft. Der war für uns ganz neu, mit vier kleinen Kindern. Und ich hatte den Bus gerade eine Woche, da habe ich die Anfrage gekriegt von jemand: Kann ich deinen Bus ausleihen? Ich muss was abholen in Hamburg. Habe ich gedacht, in Hamburg. Stuttgart wäre ja okay. Aber Hamburg ist schon ziemlich knackig. Und mir war wirklich so, als ob Gott geguckt hat in diesen Momenten. Das war nicht ein Mensch, der mich gefragt hat. Gott hat mich angeguckt. Jetzt habe ich dir gerade diesen VW-Bus geschenkt, ja. Ich habe das schon so als Geschenk auch empfunden. Was machst du jetzt, wenn den jetzt jemand haben will und damit nach Hamburg fahren will? Und du weißt gar nicht, wie du den wiederkriegst, vielleicht mit Kratzer. Und dann weißt du sowieso, kannst du dann nicht, kannst auch nicht so sein. Kannst dem armen Menschen dann auch nicht das Geld wieder abnehmen. Die hat auch nicht viel, die das ausleihen wollte. Und dann wusste ich auch nicht, wie fährt die Person dann mit meinem neuen Bus? Ja. Vielleicht gibt die da Vollgas oder irgendwie sowas. Und dann hinterher ist der gar nicht mehr so wie jetzt und dann stinkt sie vielleicht und alles Mögliche auf. Diese ganzen Kämpfe waren in mir. Und ich habe dann mit meiner Frau gebetet und wir konnten nur eine Antwort geben. Wir haben gesagt, wir müssen ihn verleihen. Wir müssen das machen. Herr, ich gebe ihn dir. Pass du bitte drauf auf. So habe ich ihn dann verliehen. Er kam dann wirklich ohne Probleme vollgetankt zurück. Ja. Aber das war so ein Test. Ja. Diene ich Gott oder diene ich dem Mammon? Der Test wäre noch schlimmer ausgefallen, wenn er kaputt zurückgekommen wäre. Da hat Gott mich dann vor verschont. Ja. Aber das kann auch passieren. Ich verleihe was und es kommt kaputt zurück. Was mache ich dann? Habe ich schon in anderen Sachen gehabt, dann zu sagen, okay, ich fordere nicht zurück. Jesus sagt zu sagen, gib dem, der von dir fordert und fordere es nicht zurück. Gib dem, der von dir leihen will, fordere es nicht zurück. Der dein Hemd will, dem gib auch noch deinen, oder der dein Mantel will, dem gib auch noch dein Hemd. Und so weiter. Sowas sagt Jesus für uns im Umgang mit Geld. Und Paulus sagt im 1. Timotheus 6,10, denn eine Wurzel allen Übels ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind, der Rede von Christen, ja, und sich selbst viele Schmerzen mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ich glaube, es sind schon viele Menschen, und man muss auch sagen, wenn man diese Stelle liest, viele Christen wegen der Liebe zum Geld in der Hölle gelandet oder werden da landen. Das ist heftig. Ja. Es sind schon viele Menschen wegen Geldliebe zu Fall gekommen. Und vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt, am Rande zumindest. Es gab eine riesige Gemeinde in Kiew, geleitet von einem Mann namens Sunday Alilaja. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Vitali. In Kiew, die große Gemeinde, riesige Gemeinde, mehrere tausend Menschen drin, war die größte Gemeinde in Europa. Und diese Gemeinde hat sich ganz stark auf diese Lehre mit, du wirst, wenn du wirklich gesegnet bist, wirst du von Gott auch finanziell gesegnet, wirst reich und alles Mögliche. Segen gleich Reichtum. Diese Lehre vertreten, Wohlstandsevangelium. Und viele Menschen haben da angefangen dran zu glauben, haben Kredite aufgenommen, Aktien gekauft, das wurde dann auch noch von der Gemeinde befördert, ja, die haben eine eigene Bank gegründet und haben versucht, den Leuten dann zu Reichtum zu helfen. Gib noch in den Dienst, dann wirst du gesegnet. Wenn du Mercedes fährst, ist das ein Zeichen für Segen und so weiter. Also alle möglichen komischen Lehren da drin. Das ist eine Zeit lang gut gegangen, solange Ukraine ein Wirtschaftswachstum von 6% pro Jahr hatte. Aber als die Wirtschaftskrise kam, ist diese ganze Blase kaputt gegangen. Und ganz viele Menschen sind in Schulden, vor allen Dingen Christen, die diese Lehren geglaubt haben. Ich selber habe schon einige getroffen, als wir das letzte Mal da waren, der Gerhard und ich, wieder sind einige Leute auf uns zugekommen und gesagt, wir haben das auch gemacht, wir sind so überschuldet jetzt, wir haben das, was wir hatten, verkauft und haben davon Aktien gekauft. Jetzt sind wir bis zum Kopf in Schulden drin. Was machen wir bloß? Was soll ich machen? Wir kommen da nicht mehr raus. Und das Ganze wurde angeheizt durch sozusagen Männer Gottes. Die haben diese Liebe zum Geld in den Leuten noch hervorgerufen. Ja. Haben sich selber mit vielen Schmerzen durchbohrt. So sagt Paulus das hier. Der erste Schritt da raus aus diesen Schulden, bin ich überzeugt davon, ist, dass man das anguckt, dass Geldliebe in unserem Herzen war oder in deren Herzen war, und dass sie Buße darüber tun. Es war nicht einfach für mich. War eine Frau, die, habe ich gewusst, die hat gar nichts. Der geht's schlecht. Was sage ich der jetzt? Sie hat gesagt, was soll ich jetzt machen? Und ich wusste, ich muss das Messer ansetzen an ihrem Herzen und habe gesagt, weißt du, warum du das gemacht hast? Weil du habgierig bist. Du Liebe zum Geld hast. Deshalb bist du überhaupt in diesen Dreck reingekommen jetzt. Und der erste Schritt, da rauszukommen, ist, Buße darüber zu tun. Und sie hat es dann zum Glück gemacht. Und ich glaube, wenn sie es von ernst, ehrlichen Herzen macht, hilft Gott ja auch da wieder raus. Überhaupt keine Frage. Warum sage ich das? Geld ist ein Test für uns in unserem Leben mit Jesus. Deswegen sage ich das. Wenn es darum geht, Leben mit Jesus in der Verborgenheit, wo es keiner sieht, aber das kommt schon in den Bereich, wo er es sieht. Aber zunächst vor Gott, wie ist mein Herz vor Gott, wenn es ums Geld geht? Ich lege euch das vor, das ist ein ganz praktisches Ding. Da muss jeder mit umgehen an euch. Das ist der Charaktertest. Und unser Charakter wird geformt aus vielen kleinen Entscheidungen. Das ist nicht eine große Entscheidung. Geld, mein Geld gehört dir, Jesus. Punkt. Damit ist die Sache abgehakt. Viele kleine Entscheidungen werden kommen, ob das die Wahrheit ist. Bin ich integer? Bin ich wahr? Bin ich wahrhaftig da drin? Bin ich im Geringsten treu? Und ein Heilmittel gegen Geldliebe bietet uns Jesus an. Das ist Geben, genau. Das ist nicht geistlicher Kampf oder Gebet oder Fasten oder sowas. Geben ist ein Mittel gegen Geldliebe. Es ist eine Therapie gegen Geiz. Ja. Und er sagt, wir sollen geben lernen. Wir sollen regelmäßig geben lernen. Ich selber vertrete auch, ich glaube, dass es Gottes Wort darüber lehrt, dass es den Zehnten gibt. Ich glaube nicht nur, dass es eine abgehakte alttestamentliche Sache ist. Ich glaube, dass es eine gute Regel für jeden Christen ist, den Zehnten zu geben. Und dass das überhaupt erst der Anfang ist von dem, was wir geben. Wie geben wir? Wir geben zunächst mal Gott. Wir geben nicht Menschen, wir geben nicht der Gemeinde, wir geben nicht irgendeinem Prediger. Was wir geben, ist Gott. Wir vertrauen Gott und geben bedeutet praktisches Vertrauen auf Gott. Es bedeutet, ich gebe Gott und ich sage Gott, du bist mein Herr, ich vertraue dir, ich lebe von dir, ich ehre dich mit dem, was ich habe. Ich gebe dir was von mir, was mir vielleicht sogar was kostet, was von meinem Lebensblut ist, das gebe ich dir. Das ist mein Lobpreis, das ist nicht mein, ich zahle da nichts oder ich erfülle nicht ein Gesetz oder ich denke, ja, Gott ist jetzt, der will unbedingt mir das Beste wegnehmen, ich habe sowieso schon nichts und das will er jetzt auch noch haben. Nee, ich glaube, dass Gott sagt, gib's mir und vertraue mir. Das ist das Geheimnis hinterm Geben. Weil Jesus sagt hier was. Der Vater wird uns belohnen, der ins Verborgene sieht. Er sagt tatsächlich, dass Gott Geld geben belohnt. Jesus sagt das. Er sagt jetzt nicht hier, wie er das belohnt, aber er sagt, er belohnt es. Wenn wir es mit reinem Herzen, oder wenn wir es, reines Herz haben wir wahrscheinlich nie, ja, also ich zumindest nicht. Aber ich weiß, wenn ich es ihm im Verborgenen gebe und sage, Herr, ich möchte es gerne, ich möchte, dass es dir gehört, dann verspricht Jesus, der Vater belohnt uns. Er sieht das, wenn es keiner gesehen hat. Er sieht das, wenn es keiner mitgekriegt hat. Und er sagt sogar, macht es euch zum Sport, das zu verbergen. Macht es euch zum Sport. Macht euch einen Sport daraus, dass es niemand mitkriegt. Also ich sage das mal so, macht euch einen Sport daraus. Weil das ist irgendwie so, das ist meine Ehre, das zu verstecken vor Menschen, dass nur Gottes sieht, was ich da mache. Das gehört mit in diese Verborgenheit. Das ist das Erste, was ich euch sagen möchte. Ich möchte jetzt nicht über den Zehnten noch viel sagen oder solche Dinge. Da gibt es gute Lehre drüber. Aber was ich sagen möchte, Leben mit Jesus bedeutet, beim Thema Geld mit Jesus zu leben. Ja? Ganz praktisch. Das Zweite ist dann, was Jesus hier sagt, beten. Wenn ihr betet, was machen wir im Verborgenen? Jesus sagt, beten. Ich habe ein gutes Zitat bei Luther gelesen, was Luther sagt zum Thema Gebet. Das sehe ich nochmal kurz vor. Er sagt viel dazu, aber unter anderem sagt er Folgendes. Eines Christen Handwerk ist Beten. Wie ein Schuster einen Schuh macht, ein Schneider einen Rock, Also soll ein Christ beten. Also ein Kfz-Mechaniker macht Autos heile, ein Schuster macht Schuhe, ein Verkäufer verkauft irgendwas und ein Christ betet. So sieht Luther das. Das ist das Normale für uns, dass wir beten. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit dem Beten. Betet ihr? Meine, so wie Jesus das sagt im Verborgenen, betet ihr? Oder betet ihr nicht? Fragt euch mal selber, betet ihr? Wie viel betet ihr? Was betet ihr? Betet ihr was? Ihr müsst nicht mir eine Antwort geben, aber guckt euch mal ehrlich selbst an. Jesus sagt, beten. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt, hier gibt er uns was, wie wir beten können in diesem Abschnitt. Er lehrt uns alles Vater unser. Aber wieder sagt er, beten hat was vor allen Dingen mit zwei Sachen zu tun. Das heißt, ich muss mit Gott ins Reine kommen und ich muss mit meinen Mitmenschen ins Reine kommen. Diese zwei Sachen betont er hier an der Stelle. Dass wir selber Vergebung brauchen und dass wir anderen Menschen vergeben müssen, in Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebung nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater, wenn ihr den Menschen ihre Vergebung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Mit dieser Sache hört er auf, hier, als er über das Beten lehrt. Und ich glaube, das ist ein großes Geheimnis, wenn es überhaupt ums Beten geht. Wenn ich alleine mit Gott bin, dann heißt es, Herr, ich muss mit dir ins Reine kommen und ich muss mit Menschen ins Reine kommen. Vor dir. Zunächst mal. Ich brauche selber Vergebung immer wieder. Und ich muss sehen, dass ich Menschen vergebe. Das ist ein wichtiger Aspekt vom Gebet. Und das möchte ich euch auch empfehlen. Es ist kein Problem, wenn wir mit Schuld vor Gott kommen. Kein Problem. Es ist Problem, und das Problem ist, wenn wir mit der Schuld woanders hingehen, wenn wir nicht zu Gott gehen. Das ist das Problem. Wenn wir Schuld haben, dann ist Gott und die Verborgenheit der richtige Ort. Da müssen wir hin. Unbedingt. Und Gott verspricht, dass er uns vergibt. Und er will, dass wir auch anderen vergeben. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit mit Gott diese Sachen durchsprechen müssen. Wie sind unsere Beziehungen zu Menschen? Was geht um uns herum ab? Was ist in der Gemeinde los? Was ist in der Familie los? Was ist in meinem eigenen Leben los? Diese Sachen muss ich mit Gott besprechen. Ich weiß nicht, macht ihr das? Manchmal braucht das Zeit. Ich brauche manchmal Zeit, vor Gott zu knien und das alles rauszubringen aus meinem Herzen und mit ihm darüber zu reden. Das will der Herr, dass wir vor ihm sind und beten. Und dann auch in der Fürbitte sind. Ich habe festgestellt, wenn ich Gott erlaube, mich aufzuwecken, wenn er mich aufwecken will, dann weckt er mich manchmal auf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Das ist ein Tipp. Versucht es mal heute Abend und sagt mal, Herr, du darfst mich aufwecken morgen früh, wenn du mich aufwecken willst.
Stimmt, das habe ich schon öfters gemacht. Das ist super.
Und? Wann weckt er dich?
Wirklich pünktlich. Ich habe ja?
Okay. Okay. Er macht es, ja?
Ja.
Super, ich habe auch schon festgestellt, wenn ich sage, Herr, du darfst mich, ich habe das am Wochenende, war es wieder so, ich habe das abends, wollte ich mir den Wecker stellen, am Samstag, ja, also Nacht von Freitag auf Samstag, ich wollte eigentlich ausschlafen und ich habe irgendwie gemerkt, der Herr sagt, nee, ich habe was anderes vor. Und ich habe dann meinen Wecker gestellt, auf später, und habe gesagt, Herr, ich stelle den so, aber wenn du willst, darfst du mich gerne früher wecken. Und siehe da, so war es. Der hat mich 2 Stunden vor meinem Wecker geweckt. Und dann war meine Entscheidung, ja. Stehe ich jetzt auf? Nehme ich das jetzt ernst? War das jetzt Zufall? War das jetzt der Herr? Weiß ich auch nicht. Ich bin einfach, habe irgendwas gehört oder dies und jenes. Ich habe dann gesagt, okay, Herr, ich glaube, du warst es. Ich stehe jetzt auf und ziehe mich zurück zum Beten. Ja. Und es war gut, dass ich das gemacht habe. Also beten ist was, ich merke irgendwie, das geht in Fleisch und Blut über, wenn man da anfängt. Beten kann man meistens nur dann, wenn man keinen anderen Ausweg mehr hat. Ich glaube, sonst kann man teilweise gar nicht richtig beten. Und manchmal braucht man den Blick dafür, dass es wirklich keinen anderen Ausweg gibt. Ich glaube, wir beten oft deswegen nicht, weil wir denken, es gibt genügend andere Möglichkeiten. Und die Sachen, die kommen auch irgendwie anders zustande. Wir brauchen Gott nicht. Dann beten wir nicht. Aber wenn wir wirklich wissen, es gibt keine andere Wahl mehr, hier brauche ich echt Gott, dann beten wir auch. Dann betet jeder von euch. Lasst uns darum beten, dass Gott uns das zeigt, dass er wirklich der einzige Ausweg ist in vielen Situationen. Das nächste, was er hier sagt, ist Fasten. Da möchte ich auch nur ganz kurz was dazu sagen. Fasten. Er sagt, wenn ihr fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie von Menschen als Fastenden erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Fasten ist auch ein Riesenschatz. Und ich glaube, dass es gar keine Option gibt. Ich glaube, dass die Jünger fasten sollen. Ich glaube, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir bereit sein sollen zu fasten. Fasten ist, dass wir lernen, Nein zu sagen zu unserem Fleisch. Dass wir an einer Stelle uns entscheiden, ganz bewusst, und sagen, Jesus, hier sage ich Nein zu meinem Fleisch. Fasten gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Ich kann den ganzen Tag fasten, ich kann ein Essen fasten, ich kann eine Woche, ich kann 40 Tage, wenn der Herr mir das sagt. Keine Ahnung. Das ist in Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Ganz wichtig. Es gibt mehrere Sachen, die man dazu lernen könnte. Ich kann das heute Abend nicht machen, aber zum Fasten nur so viel. Wichtig ist, du bist der Herr deines Fastens. Du entscheidest, was du tun willst. Du sagst, Herr, ich möchte gerne heute fasten. Und dann trifft die Entscheidung und steht zu dieser Entscheidung. Lass dich nicht treiben, lass dich nicht schieben, lass dich nicht zurückhalten. Und Fasten bedeutet dann, dass ich mich vor Gott demütige. Das bedeutet nicht, dass ich Gott zwinge zu irgendwas. Das bedeutet nicht, dass ich Gott beeinflussen will, damit er das endlich gibt, was er mir sonst nicht geben will. Fasten bedeutet, Herr, ich stehe hier und bin vor dir abhängig. Das bedeutet Fasten. Ich sage Nein zu meinem Fleisch und ich sage, ich lebe von dir. Ich lebe nicht nur vom Brot, sondern ich lebe von dir. Ich lebe von deinem Wort. Und ich mache mich abhängig von dir. Das bedeutet das. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich dazu ruft, regelmäßig zu fasten. Ich glaube, dass es eigentlich was ist, was wir irgendwie in unser Leben einbauen sollten. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, da Schritte zu machen, dass es nicht was Außergewöhnliches ist, was einmal in 10 Jahren in eurem Leben vorkommt, sondern nehmt euch Zeiten, wo ihr sagt, Herr, ich tue das, ich möchte das lernen, ich möchte davon vorankommen. Wenn ihr dazu mehr Lehre braucht, es gibt eine super Predigt von Peter Wenz, kann man sich runterladen für ein paar Euro, oder auf unserer Website gibt es auch eine Predigt dazu. Da kann man in die Tiefe gehen, aber viel wichtiger ist, dass man an irgendeiner Stelle anfängt. Dass man sagt, ja, Herr, ich mache das. Ich fange an, ich lasse vielleicht eine Mahlzeit weg. Ich mache das und faste mal einen halben Tag oder einen Tag. Ich bin vor dir, ich bekenne dir, ich brauche dich, ich bekenne dir meine Abhängigkeit von dir. Und wir sehen in Gottes Wort, dass Paulus das regelmäßig gemacht hat, dass das Christen normalerweise regelmäßig gemacht haben. Und es ist nur aus irgendeinem Grunde in Deutschland, da dass die Christen denken, sie brauchen das nicht. Wenn ich in andere Länder komme, ist das normal. Also ich sehe, dass in anderen Ländern das normal ist, dass ganze Gemeinden einen Fastentag jede Woche haben. Ich weiß nicht, warum das bei uns noch nicht angekommen ist. Bei uns gibt es das nur am 3. Oktober oder irgendwelche solche Dinge. Deshalb, ich glaube, wir müssen da dringend wieder was lernen, wo Jesus sagt, das gehört in diesen Ort der Verborgenheit. Das Letzte, was ich sagen möchte, ist Umgang mit dem Wort Gottes im Verborgenen. Jesus sagt in Johannes 8, 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr wahrhaft meine Jünger sein. Und das ist eine ganz einfache Wahrheit. Wir brauchen Zeit mit dem Wort Gottes. Möchte ich auch gar nicht weiter jetzt darauf eingehen. Möchte euch nur daran erinnern, dass es so ist. Ihr braucht Zeit mit dem Wort Gottes. Und das ist auch eine Sache, die braucht Regelmäßigkeit, die braucht Disziplin. Und das gehört an diesen Ort. Also, was machen wir im Verborgenen? Wir lernen im Verborgenen Ehrlichkeit, Charakterfestigkeit durch den göttlichen Umgang mit Geld. Wir beten, wir fasten und wir haben Umgang mit dem Wort Gottes. Diese vier Sachen möchte ich euch heute Abend vorlegen. Nichts Neues, sondern das Alte. Ich möchte euch eine Frage stellen dazu. Meine Frage zum Abschluss ist, wer ist verantwortlich für deinen jetzigen geistlichen Zustand? Wer ist dafür verantwortlich?
Ich.
Wer ist dafür verantwortlich, dass es dir so geht geistlich, wie es dir jetzt geht, Corinna? Du hast gerade meine Frage nicht verstanden. Ja? Wer ist verantwortlich für deinen geistlichen Zustand?
Ich.
Ja, genau. Jeder selbst. Wer ist dafür verantwortlich für das, wo du jetzt mit Jesus stehst, für deine geistliche Reife, für deine Bibelkenntnis, für das Maß von dem, wie du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist? Du bist dafür verantwortlich. Ja? Nicht dein Pastor, nicht deine Eltern, nicht deine Kinder, nicht dein Arbeitgeber, nicht, dass du so viel Arbeit hast, ist nicht dafür verantwortlich. Dass du so viel arbeiten musst, nicht dafür verantwortlich, dass es dir so geht, wie es dir geht. Es gibt eine Stelle in den Sprüchen, Sprüche 24, 30 bis 34, diese Stelle habe ich schon ein paar Mal gelesen, da steht Folgendes: Am Acker eines Faulen kam ich vorüber und ein Weinberg eines Menschen ohne Verstand, und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es an und ich nahm es mir zu Herzen. Und ich sah es und nahm mir daraus die Lehre. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Ich glaube, hier ist nicht davon, oder nur am Rande eigentlich davon, die Rede, dass jemand einen Garten hat, der jetzt mit Unkraut voll ist, sondern hier geht es um unser geistliches Leben. Unser geistliches Leben, das manchmal so aussieht wie ein Acker, der ganz in Nesseln aufgegangen ist, ein Haufen Unkraut, die steinerne Mauer eingerissen. Und eine steinerne Mauer, die fällt nicht so einfach gleich um. Das dauert eine ganze Zeit. Dieser Mensch hat sich nicht darum gekümmert. Der hat gut angefangen. Der hatte was Gutes, war sogar geschützt drumherum. Und er hat sich dann nicht mehr darum gekümmert. Und dann ist was passiert. Unkraut ist aufgewachsen. Und ich glaube, dass viele Christen so im Zustand sind. Ich glaube, dass viele Christen in so einem Zustand sind. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass wir was dagegen tun. Und zwar müssen wir was dagegen tun. Wir müssen anfangen, unseren Garten wieder in Ordnung zu bringen. Und es braucht Zeit. Es braucht Investitionen. Es braucht, dass man Sachen rausreißt, die nicht gut sind. Es braucht, dass man Buße tut von Sachen, die nicht in Ordnung sind. Es braucht, dass man Sachen wieder aufrichtet, die man weiß, dass man die aufrichten muss. Es braucht, dass man Schritte geht, wo man weiß, da muss man Schritte gehen. Es braucht, dass wir sagen, Jesus, ich gehorche dir an dieser Stelle. Ich mache das jetzt, was du sagst. Ich lasse das nicht mehr, so wie es jetzt ist. Ich schiebe das nicht auf andere, dass mein Garten so aussieht. Ich schiebe das nicht auf meine Gemeinde. Ich sage nicht, ja, das ist jetzt in meiner Gemeinde, sind die halt alle so lasch, deshalb bin ich halt auch lasch. Ich schiebe das nicht auf jemand anders. Du kannst es nicht auf jemand anders schieben. Schlechte Menschen sind in schlechten Gemeinden schlecht und gute Menschen sind in schlechten Gemeinden gut. Schlechte Menschen sind in guten Gemeinden schlecht und gute Menschen sind in schlechten Gemeinden gut. Stimmt es oder stimmt es nicht? Das ist eine heftige These, aber ich habe das festgestellt. Ja? Ich glaube, das ist... Okay, ich lasse es dahingestellt. Ich hab festgestellt, es gibt gute Leute, die dem Herrn nachfolgen. Die kannst du hinstecken, wo du sie hinstecken willst. Die machen das da immer noch. Ja. Und umgekehrt, es gibt Leute, die sind überall unzufrieden, auch in den besten Orten. Und deshalb, wir können das nicht auf jemand anders schieben. Und ich möchte euch da an der Stelle herausfordern, ihr seid hier, damit ich euch herausfordere. Ja? Tut was, wo ihr seht, was eingefallen ist. Wo Unkraut ist. Sagt heute Abend zum Herrn, Herr, ich muss da was tun und ich will da was tun. Und ich glaube, wir haben genügend Entscheidungspunkte, die wir bearbeiten könnten. Das eine ist, dass wir wirklich sagen, ja, Jesus, ich folge dir, ich gehe durch die enge Pforte. Das ist das, was ich tun will. Ich kümmere mich darum, wo das Unkraut aufgewachsen ist, dass das wieder rauskommt. Wo Sachen eingefallen sind, dass das wieder aufgebaut wird. Ich kümmere mich darum, diese Zeit mit dir zu haben. Ich kümmere mich darum, zu lernen, mit Geld anständig umzugehen. Zu beten, zu fasten, zu geben, in der Bibel zu lesen. Ich kümmere mich darum. Das ist mein erstes Feld und ich will das nicht vernachlässigen. Ich bin verantwortlich. Vater im Himmel, ich möchte einfach dir dieses Wort hingeben, ich möchte dieses Wort vor meine Geschwister legen. Und Vater, du siehst, wo jeder Einzelne gemeint ist, wo jeder Einzelne getroffen ist, wo wir Dinge tun müssen, Vater. Und du fragst nicht danach, was wir hören, du fragst danach, was wir tun. Du fragst auch nicht danach, dass wir große Entscheidungen treffen und hinterher nichts tun. Dir ist es lieber, wir machen an irgendeiner Stelle irgendwas. Vater, ich bete darum, dass du uns hilfst, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst. Vater, ich möchte dich bitten, dass du da, wo es nötig ist, uns dahin bringst, dass wir dir nachfolgen, dass wir Entscheidungen treffen, da wo es nötig ist, Vater, mach die Hitze noch stärker. Bei mir ist es lieber, Vater, dass wir hier von dir in die Mangel genommen werden, als dass wir am Schluss da stehen und merken, wir haben gar nichts. Und Vater, ich bitte darum, dass wir wirklich dir nachfolgen, dass wir an dir dranbleiben. Ich bitte das für jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass du uns hierher gebracht hast. Ich danke dir für jeden, dass du uns dorthin gebracht hast, wo wir heute stehen, Vater. Und ich möchte dich bitten, dass wir weiter vorangehen mit dir, dass wir nicht stehen bleiben an der Stelle. Und ich bitte, Vater, dass du durch deinen Heiligen Geist redest. Dass du durch deinen Heiligen Geist an die Punkte gehst, die jeder bearbeiten muss, heute Abend, wo du noch was hören willst von uns. Ja, und ich möchte euch einfach die Gelegenheit geben, ich möchte euch nicht einfach so gehen lassen, sondern möchte euch einfach die Gelegenheit geben, wenn jemand sagt, ja, ich hab eine Stelle, wo der Herr heute zu mir geredet hat, wo ich merke, da muss ich einen konkreten Schritt tun. Wenn das bei dir so ist, möchte ich einfach sagen, dann steh doch auf an der Stelle, wo du jetzt sitzt. Und sag einfach, gib damit Gott ein Zeichen, ja, dass du sagst, ja, Herr, ich lege mich fest. Ja, ich möchte nicht im Unverbindlichen bleiben, sondern ich möchte mich festlegen und sagen, ja, ich gehe diesen Punkt an, den du mir gezeigt hast heute Abend. Und wenn es jemand gibt, bei dem das im Herzen hat, beim Herzen ist, dann möchte ich einfach sagen, mach das doch jetzt. Steh doch einfach auf und sag das oder zeig das damit vor dem Herrn. Hier, ich weiß, da ist mein Punkt und ich lege mich fest. Ich möchte nicht unverbindlich bleiben, sondern ich möchte das angehen mit dir, Herr. Also es ist die Gelegenheit für euch, wenn es was gibt, ja, Gott in der Weise noch ein paar zu geben.